so beautiful and so sexy. So beautiful and so sexy.
Erotisches für die Ohren. Zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden begrüße ich euch zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out am Freitagmorgen. Heute mit einer Geschichte aus Just Married with a Personal Demon, herausgegeben von Alicia Bionda als Ars Amoris Band 5 im 7 Verlag. Antje Ippensen, geboren 1965 in Oldenburg, lebt zusammen mit ihrer Freundin und Kollegin Josiane de Pierre in Mannheim. Von ihr lese ich heute die Geschichte »Das Element Lust«. Ein Tag, der einem wasserklaren Edelstein glich. Ostende, die Stadt am Meer, lag windumbraust da wie fast immer, und die Nordsee glitzerte, ein gläserner Spiegel, der ab und zu Falten warf, rollende Wogen, Gischt getüpfelt. Ostende duftete würzig nach Garnelen und Geschichten, riesige raublustig aussehende Möwen schwebten mit wilden Schreien im Wind, manchmal wie reglos segelnd, während unter ihnen auf der Hafenpromenade Pferdekutschen den Touristen ein Gefühl von Abenteuer und Altertum vermittelten, das Ferryboot in den Hafen einfuhr und die Sirene ertönen ließ. Ein Klang nach Fernweh, der sich mit knatternden Fahnen und singenden Drahtseilen vermischte, die an die Masten von Yachten schlugen. In dem prachtvollen und teuren Hotel mit Seeblick waren fast alle Gäste ausgeflogen, um das herrliche Wetter am Strand oder in der an Sehenswürdigkeiten reichen Stadt zu genießen. Fast alle. Bei einer Suite waren die Jalousien heruntergelassen, als versteckte sich jemand dahinter. So konnte es wirklich nicht weitergehen. Caroline zerwühlte mit den Händen die unbenutzte Satinbettwäsche und schließlich trommelte sie mit beiden Fäusten gegen das geschwungene Kopfteil des prächtigen französischen Bettes. Es nutzte nichts. Als ihre Handballen und Fingerknöchel anfingen zu schmerzen, hörte sie auf und erhob sich. Sie hüllte sich in einen flauschigen weißen Bademantel und schlurfte ins Bad. Wie still es in der weitläufigen, luxuriösen Hotelsuite war. Die dicken, prunkvollen Teppiche dämpften jeden Schritt. Es ging Caro auf die Nerven, aber sie hatte keine Lust, Musik anzustellen oder sonst etwas zu tun, um die Stille zu durchbrechen. Sie fühlte sich müde und ausgelaugt. Bleierne Ödnis hatte sich auf ihren ansonsten so wachen Geist gelegt. Endlich stellte sie den Wasserhahn an, um wenigstens das kühle Nassrauschen zu hören. Reglos starrte sie von dem schäumenden Strahl hin zum Spiegel und blickte ebenso ausdruckslos hinein. Sie sah in ein apartes Gesicht mit schräg geschnittenen blassgrünen Augen, eingerahmt von rötlichem Haar, auf dessen natürliche Leuchtkraft sie sehr stolz war. Im Augenblick wirkte es allerdings, Spiegelbild ihrer Seele, stumpf, fast farblos. »Es ist grauenhaft«, flüsterte sie und meinte nicht ihr Aussehen. »Ich muss einfach etwas tun.« Vor 3 Tagen hatte sie geheiratet. Ein wunderbares, rauschendes Fest war es gewesen, und Hakan, ihr Bräutigam, hatte eine sehr gute Figur gemacht, und sie biss sich auf die Lippen, als sie daran zurückdachte. Die Hochzeitsnacht, noch in Deutschland, war beschwipst verlaufen, allzu beschwipst. Kichernd hatte Carolyn erklärt, vor lauter Champagner zu nichts mehr imstande zu sein, und Hakan, obwohl er vor Verlangen glühte, hatte sich schmunzelnd in Geduld geübt, sie nur geküsst und sie ritterlich ihren Rausch ausschlafen lassen. Dann hatten sie ihre Hochzeitsreise angetreten, bei strahlendem Juni-Sonnenschein in Richtung belgische Nordseeküste, wunderbar romantisch im offenen BMW Cabrio. Hakan war ein ausgezeichneter Fahrer, und obwohl er seiner frisch angetrauten Frau immer wieder verliebte Blicke zuwarf, litt seine Fahrtüchtigkeit nicht darunter. Sein langes schwarzes Haar flatterte im Wind, seine braunen Augen blitzten fröhlich. Caro musterte ihn stolz, und ihr Herz klopfte schneller. Sie liebte ihn, daran konnte überhaupt kein Zweifel bestehen. Und doch sollten auch Hakans Augen in den kommenden Tagen glanzlos werden und sich seine Mundwinkel senken. Caro plante das nicht, oh nein, weit davon. Es geschah einfach. Es war stärker als sie. Am ersten Abend redete sie sich mit heftiger Migräne heraus und entging so abermals dem Vollzug der Ehe. Wie grässlich allein dies klang. Vollzug. Es hörte sich nach Strafvollzug an. Hakans Versuche, ihr schmackhaft zu machen, dass sich Migräne oftmals durch guten Sex heilen ließe, fielen auf steinigen Boden. Caro bestand darauf, dass sie Ruhe brauchte, absolute Ruhe in einem abgedunkelten Zimmer, und da lag sie und hasste sich selbst und litt, aber weniger an Kopfschmerzen, sondern mehr an einem drückenden Schuldgefühl. Insgeheim schwer seufzend fügte sich Hakan abermals und glaubte weiterhin daran, dass aufgeschoben ja nicht aufgehoben bedeutete. Er war sich auch sicher, dass Carolyn ihn liebte. Er spürte das, und ihr Verhalten war auch genau so, wie es sein sollte, sah man einmal von diesen kleinen Verzögerungen ab. Wie brennend gern hätte er sie endlich wirklich zu seiner Frau gemacht, denn er wartete schon so lange, er fühlte sich so, wie sich ein Mann in der viktorianischen Zeit gefühlt haben musste. In ihrer mehrmonatigen Beziehung gab es Küsse und ein- oder zweimal auch vorsichtiges Petting, doch darüber hinaus entzog sich Carolyn stets und erklärte, unbedingt warten zu wollen. Erst die Hochzeit sollte ihm ihr Kleinod schenken, sie war noch Jungfrau. Bis jetzt hatte er das süß und verlockend gefunden, so wunderbar altmodisch, und es hatte das Feuer seines Liebesverlangens nur immer weiter angefacht. Bis jetzt. Allmählich glaubte er zu platzen, und es wurde immer qualvoller. Denn es blieb ja nicht bei diesen beiden Verweigerungen, es pflanzte sich fort, wurde zu einer Serie. Mal war ihr übel, mal tat ihr Bein infolge von Wadenkrämpfen so sehr weh, dass sie zu nichts imstande war. Und immer sah er pure Aufrichtigkeit in ihren großen, blassgrünen Augen, so daß er nicht anders konnte, als ihr zu glauben, bis zum heutigen Tag. Da hatte er zum ersten Mal ein verräterisches Zucken in ihrem Gesicht wahrgenommen, als sie ihm die so und so vielte Ausrede auftischte, diesmal war es ein Hexenschuss. Hakan setzte sich auf die Bettkante und blickte sie eindringlich an.
»Ich glaube, du machst mir etwas vor«,
hatte er kühl gesagt, und damit nahm ihr Streit seinen Anfang. Ein heftiger, letztlich sinnloser Wortwechsel, an dessen Inhalt er sich jetzt, während er zornglühend den Strand entlang rannte, kaum noch richtig erinnerte. Er dachte nur an Caros verzerrtes Gesicht, eine Maske aus hilfloser Frustration und Furcht. Doch wovor? In Gottes Namen ängstigte sie sich. Carolyn wußte es selbst nicht, sie ahnte es nur dumpf. Wann immer sie sich in ihre Zustände hineinsteigerte, tat sie das so geschickt, dass sie sich fast selbst überzeugte, und eben deshalb strahlte sie dabei so viel Ehrlichkeit aus. Fast. Denn tief in ihrem Inneren war sie sich der Tatsache bewusst, dass es ganz und gar nicht in Ordnung war, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Mit ihrem Verweigern, mit ihrer Einstellung zur Sexualität, ihrem Verlangen, allem, was sie sich nur halb eingestanden schattenhaft wünschte. Doch sie verdrängte es. Sie war so lange Jahre daran gewöhnt, es zu verdrängen, dass ihr das beinahe zur zweiten Natur geworden war. »Ich muss wahnsinnig gewesen sein, ihn zu heiraten«, flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu, sah, wie sich dessen blasse Lippen bewegten, und gleichzeitig schnitt es ihr ins Herz, das schmerzlich pochte. Hakan. Nachdem der Sturm ihres törichten Streits, töricht, weil er sich nicht um die Wahrheit, nicht um die wirklich wichtigen Dinge drehte, abgeflaut war, hatte er sich verabschiedet und auf ihre Frage, wohin er gehe, nur kühl geantwortet:
»Tut mir leid, Caro, aber ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Ich brauche etwas Abstand.«
Und in der gläsernen Kühle seiner Stimme hatte etwas mitgeschwungen, was sie glauben ließ, dass sie ihn fast schon verloren hatte. Urplötzlich ballten sich Caros kleine Hände zu Fäusten. Nein, sie dachte nicht daran, so schnell aufzugeben. Ihr Blick fiel auf den halboffenen Kulturbeutel. Ein braunes Kästchen glänzte ihr entgegen. Caroline runzelte leicht die Stirn. Dann fiel ihr wieder ein, was es enthielt. Magie von Tante Marie. Das klang ein bisschen albern, aber durch den Reim konnte sie sich's am besten merken. Sie erinnerte sich noch, wie sie dieses Hochzeitsgeschenk ein wenig achselzuckend, beinahe widerwillig entgegengenommen hatte. Tante Maries wissendes Lächeln war ihr regelrecht unangenehm gewesen. Sie hatte ihre Nichte beiseite genommen und sagte mit gedämpfter Stimme: »Bewahre das Zauberkästchen gut auf, Caro. Es wird dir helfen, wenn du in Not bist, denn der Zauber der vier Elemente ist sehr mächtig. Du bist mein Fleisch und Blut, und daher wirst auch du fähig sein, ihn anzuwenden.« Ihre Hand schloss sich fest um Carolines Oberarm, und einen winzigen Moment genoss die junge Frau es, sich an ihre ältere Verwandte zu lehnen. Sie beide trugen prächtige Seidenkleider, die leise raschelten. Caro und Hakan hatten ihre Hochzeit als Maskenball arrangiert, auf dem nur Kleidung vergangener Jahrhunderte erlaubt war. Auf die Worte der Tante hörte Caro, bereits beschwipst und halb betäubt durch den Hochzeitstrubel, jedoch nur mit halbem Ohr. Sie gab ohnehin nicht viel darauf. Man munkelte ja in gewissen Kreisen, dass Marie Colbert in den Hexenkünsten wohl bewandert sei, und auch Caroline wusste darüber Bescheid, doch sie glaubte kaum daran. Der ganze Quatsch über Zauberei und Hexerei, bloßer Aberglaube. Tante Marie, eine hochgewachsene blonde Frau Mitte 50, nach wie vor attraktiv auf eine seltsam schillernde Weise, bewegte sich in ihrem maigrünen Corsagenkleid mit lässiger Eleganz. Sie umarmte Caro herzlich und drückte sie an sich, wobei sie deren cremefarbene Seide zerknitterte. »Nimm das Kästchen mit auf deine Hochzeitsreise, versprich es mir!« Diesmal hörte Caro genau hin, die Worte der Tante erreichten ihr Herz. Sie erwiderte die Umarmung und versprach es. Sie erinnerte sich noch genau, wie eindringlich die tiefblauen Augen von Marie Colbert sie angeschaut hatten. Manchmal kam es ihr ohnehin so vor, als ahnte die Tante, was mit ihrer Nichte nicht stimmte. Ahnte es vermutlich seit jenen Ferien damals, als Caro 14 gewesen war, ein entsetzlicher und zugleich tröstlicher Gedanke. Caro nahm das schimmernde Kästchen nachdenklich in die Hand. Sie hatte es tatsächlich mitgenommen. Es grenzte an ein Wunder, dass sie es vor lauter Packerei, Aufregung und Reisefieber nicht vergessen hatte. »Leider glaube ich noch immer nicht an sowas, Tante Marie«, murmelte Caro und wies sich gleichzeitig zurecht, weil sie zur Zeit so sehr zu Selbstgesprächen neigte. Mit dem Gefühl, wie eine Ertrinkende nach dem letzten rettenden Strohhalm zu greifen, öffnete sie das Kästchen und holte vier verschiedenfarbige Kugeln heraus. Sie bestanden aus einem seltsamen Material, glatt, kühl, waren aber weder aus Marmor noch sonst etwas Bekanntem. Sie fühlten sich gut an. Auf Samt gebettet lag außerdem ein kleines Pergament da, und Caro nahm auch dieses und entrollte es. »Ah, eine genaue Bedienungsanleitung«, dachte sie leicht spöttisch, »wie modern. Keinerlei Rätsel oder so, sondern man wird klipp und klar angeleitet.« Unverzüglich holte sie die Zutaten herbei. Vier Elemente, kein Problem. Eine Kerze, die sie entzündete, eine kleine Glasschale mit Leitungswasser, ein Parfümzerstäuber, etwas Blumenerde vom Balkon. Sie legte alles im Kreis auf ein Tischchen und ordnete jedem Element die entsprechende Kugel zu. Rot für Feuer, blau für Wasser, weiß für die Luft und braun für die Erde. Alsdann kniete sie auf dem dicken Teppich direkt vor dem Tisch nieder, heftete ihren Blick auf die Kugeln und meditierte, so gut sie es vermochte. Sie war darin ungeübt, aber sie war verzweifelt und sie versuchte, ihr Problem so genau wie möglich in innere Bilder und Worte zu fassen. Dann hielt sie inne und wagte kaum zu atmen. Was würde nun geschehen? Sie wusste nicht genau, was sie erwartet hatte, aber bestimmt nicht, dass einfach nur eine derart gewaltige Müdigkeit von ihr Besitz ergreifen würde. Die Kugeln und die vier Symbolelemente verschwammen vor ihrem Blick. Sie schaffte es gerade noch, sich taumelnd aufzuraffen. Der weiße Bademantel glitt von ihren Schultern, entblößte ihre makellose Figur mit der blassen, hellen Haut der Rothaarigen und nackt ins Bett zu sinken. »War das etwa schon alles?« beklagte sie sich stumm, ehe sie in Morpheus Reich eintauchte. An der Schwelle zum Traumland glaubte sie, Tante Maries Lachen zu hören. »So kleingläubig, Caro!« Mit einem Ruck fuhr Caroline aus dem Schlaf hoch. Sie lauschte in die Stille, und obwohl sie nicht hätte sagen können, was sie geweckt hatte, brach ihr plötzlich der Schweiß aus. »Caroline?« Eine schwarzsamtene Männerstimme. Ein Mann. Ein fremder Mann in ihrem Hotelzimmer. Und woher kannte er ihren Vornamen? Im Dämmerlicht, das durch die auf einmal nur noch halb heruntergelassenen Jalousien fiel, erkannte Caroline die hochgewachsene, durchtrainierte Gestalt eben dieses Mannes. Er stand nur wenige Schritte von dem Muschelbett der Suite entfernt. »Wer sind Sie? Was machen Sie hier?« stieß Caro schrill hervor. Er lachte leicht. »Du weißt genau, weshalb ich hier bin.« »Nein«, protestierte sie, »das weiß ich nicht. Und wie sind Sie überhaupt? Gehören Sie zum Hotelpersonal?« Der Mann machte ein, zwei Schritte vorwärts, und nun sah Caro, dass seine Augen aus sich selbst heraus leuchteten. Sie glitzerten wie Feueropale. »Mein Name ist Carneol«, sagte er mit seiner festen, dunklen Stimme. Er sprach mit einem leichten französischen Akzent. »Und du hast mich gerufen.« Er hob eine Hand und zeigte ihr eine rote Kugel, die ihr bekannt vorkam. Sie merkte auf einmal, dass ihr Herz schneller klopfte und sie verkrampft im Bett saß, die Decke um den Körper gezogen, als sei sie ein Panzer, der sie schützen würde, vor diesem Fremden, der behauptete, er hieße Carneol? Vor wem sonst? Wies eine ironische innere Stimme sie streng zurecht. Oder ist sonst noch ein fremder Mann uneingeladen in deinem Schlafzimmer? Ein paar rötliche Locken kringelten sich schweißfeucht in ihre Stirn. Nervös strich sie sie weg. Der große dunkle Mann am Fenster, dessen Züge sie im Dämmer nur unscharf sah, abgesehen von den Feueraugen, lächelte. Aber war es ein freundliches Lächeln oder ein spöttisches? »Himmel, sieht er gut aus. Kraftvolle männliche Ausstrahlung, Muskeln, geschmeidige Bewegungen.« Das war wieder Carolins innere Stimme, die sich zu Wort meldete, aber diesmal ohne Ironie. »Es stellte für mich keine Schwierigkeit dar, dein Zimmer zu betreten. Schließlich hattest du mich ja eingeladen«, erklärte Carneol weich. Die Situation hatte etwas Bizarres, Unwirkliches, Surreales. Schlief sie am Ende noch immer? War dies ein Traum? Aber nein, Caroline verwarf diesen Gedanken wieder. Viel zu echt fühlte sich das alles an. Ihr heftig klopfendes Herz, ihr Schweiß, der an ihrer Haut klebte, ihr... »Sag, erinnerst du dich wirklich nicht mehr?« forschte der Fremde weiter. Während er sprach, hob er die rote Kugel hoch, hielt sie ihr entgegen und ergriff mit der anderen die Kerze von dem kleinen Tisch. Jetzt endlich machte es Klick bei Caro. Ihr fiel das Zauberritual wieder ein, die Magie der vier Elemente. »Aber...« begann sie und verstummte dann wieder. Mit wachsender Bestürzung betrachtete sie dieses Ding zwischen Carneols Fingern, sah dann zu dem kleinen runden Tisch, auf dem sie wie auf einem Behelfsaltar die vier Elemente-Kugeln mit ihren dazugehörigen Symbolen angeordnet hatte, und immer verwirrter registrierte sie, dass sowohl die braune als auch die blaue Kugel verschwunden waren. Abermals starrte sie den hochgewachsenen Fremden an. »Wer bist du wirklich?« begehrte sie auf. »Wenn das Ganze ein übler Scherz ist, dann...« Carneol trat ein, zwei Schritte vor. Seine bislang heitere Miene veränderte sich. Düster funkelten seine Augen. Caro dachte flüchtig an einen Dämon, und der Gedanke flößte ihr nicht nur Angst ein. Nein, da war noch etwas anderes, ein Gefühl von...
Es ist kein Scherz, Caroline, und auch das weißt du. Seine Stimme besaß jetzt ebenfalls eine dunklere Färbung. Ihr Klang berührte Caro auf höchst eigenartige Weise, doch immer noch fragte sie sich, ob ihr nicht die Schlaftrunkenheit einen Streich spielte. »Blödsinn, du bist hellwach, so wach warst du überhaupt noch nie in deinem Leben, glaub mir!« Wieder diese entzückende, so überaus hilfreiche, trocken-ironische Stimme, die immer bloß Kommentare abgab, nie jedoch etwas wirklich Konstruktives zu ihren Problemen beitrug. Diese Stimme verfolgte Caroline schon seit der 7. Klasse. »Und wer ich genau bin, spielt im Moment keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ich dir bei deinem Problem helfen kann. Du staunst? Ja, ich weiß Bescheid über dich und du solltest jetzt aufstehen.« »Das geht nicht, ich bin...« Blut schoss ihr ins Gesicht. »Nicht angezogen«, setzte sie lahm und fast flüsternd hinzu. Carneo lachte nun herzlich. Seine Zähne schimmerten perlmuttweiß. »Caroline, Caroline, du kannst dir doch sicher vorstellen, dass das ein sehr reizvoller Gedanke für mich ist. Wer auch immer ich sein mag, eins ist sicher, ich bin dein Mann.« Daran konnte überhaupt kein Zweifel bestehen. »Steh auf sofort!« Er schnurrte fast, aber seine Stimme hatte gleichzeitig etwas stählern Dominantes. Sie sank in ihren Magen ein, nein, noch ein bisschen tiefer. Ihr blieb keine andere Wahl, als zu gehorchen. Mehr und mehr wurde sie in einen bittersüßen Sog gezogen. Wie hypnotisiert ließ sie die Decke von ihren Schultern rutschen und schwang die Beine über die Bettkante. Ihre schlanken, hellhäutigen Beine, auf die sie ebenso stolz war wie auf ihre festen Brüste. Sie erhob sich, stand da und ihre Hände zuckten, als wolle sie mit ihnen ihre Blöße bedecken, tat es jedoch nicht. Denn ursprünglich stellte sie fest, dass sie erregt war. Ja, die Situation machte sie an. Wie sie hier nackt vor dem in dunkles Leder gekleideten, ihr so vollkommen fremden Carneo stand, der ihr Befehle gab, dem sie gehorchte. Erschrecken mischte sich mit Lust. Carneo musterte ihre Gestalt wohlgefällig. »Du wirst mir folgen, Caroline.« Im nächsten Moment hielt er ein schwarzes Seil in seiner Hand. Er lächelte warm, als sie ihm, sie selbst war verblüfft über die Selbstverständlichkeit, mit der sie das tat, ihre Handgelenke gekreuzt hinstreckte. Er schien es erwartet zu haben, aber doch angenehm überrascht zu sein. Anmutig sank sie auf die Knie nieder und zugleich reckte sie stolz das Kinn. Carneos Lächeln vertiefte sich. Er fesselte Caro straff und zog sie an dem Seil wieder auf die Füße. Es tat weh, als das Hanftau in ihre Haut eindrang. Caro biss sich auf die Lippen. Gleichzeitig durchströmte ein Gefühl wie flüssiger Honig ihre Lenden. Dann zog Carneo sie für einen Moment dicht an sich, umarmte sie, ließ sie seine gluthafte Wärme spüren. Er fühlte sich wahrhaftig an wie ein Mann aus Fleisch und Blut. Er war weder ein Geist noch ein Traum. »Sehr schön«, murmelte Carneo, wobei eine Spur von Sarkasmus in seinem Ton mitschwang. »Wie gut, dass du anfängst zu verstehen. Ein erster Schritt, doch du weißt, dass das erst der Anfang ist, Sklavin.« Wie hatte er sie genannt? Aber was war sie im Moment denn, nackt und gefesselt und einem fremden Mann ausgeliefert, aus freien Stücken noch dazu? Das Gestaltlose, das so lange schon diffus in ihr gärte, jetzt nahm es erstmals Form an. »Wohin bringst du mich, Carneo?« Er schwieg einen Moment. »An einen Ort der Prüfung.« Mit diesen Worten umschloss er mit einer sehnigen Hand ihren Ellbogen und zog sie, die keinerlei Widerstand leistete, zur Balkontür. »Aber was ist mit Hakan?« sprudelte Caro hervor. »Wenn er... Oh, ich weiß nicht einmal, wo er ist, und ich...« Sie stammelte nur noch und fühlte einen schmerzlichen Stich, so begehrenswert und anziehend der Fremde war, der sie gefangen genommen hatte. Sie vermisste ihren Mann, vermisste ihn sehr. Carneo zuckte leicht, fast unmerklich zusammen. Für Sekunden verdüsterte sich sein Gesicht, dann klärten sich seine Züge wieder. »Caroline, der Zauber der vier Elemente, den du ausgesprochen und in Gang gesetzt hast, ist sehr machtvoll. Er bezieht deinen Mann mit ein, jetzt in diesem Augenblick.« Er trat mit ihr ins Freie hinaus. Die junge Frau erschrak, denn das Balkongeländer war verschwunden. »Vertrau mir«, flüsterte Carneo dicht an ihrem Ohr,
und beschrieb mit seiner Hand, in der er die rote Kugel hielt, ein großes Oval. Die Luft erzitterte, die Ränder der gezeichneten, eirunden Form schienen zu brennen, und es entstand eine Art Atmosphärentor. Obwohl alles noch immer allzu fantastisch war, um es glauben zu können, von Sekunde zu Sekunde bizarrer wurde, stellte Caroline bei sich fest, dass sie Carniol tatsächlich vertraute. Das war verrückt. Gemeinsam traten sie durch das magische Portal und befanden sich nicht etwa am Strand, auch nicht in den Dünen zwischen Bredene und Ostende, nein, sondern in einem zauberhaften, lichten Garten, sommerlich warm, und anstelle des kräftigen Seewindes ging hier nur eine leise Brise. Der Ort erinnerte Caroline stark an den Garten ihrer Tante Marie, und sie glaubte fast, deren Präsenz zu spüren, damals, als sie 14 Jahre alt gewesen war. Carniol führte sie zu einem großen, knorrigen Apfelbaum, auch er glich jenem, der in Tante Maries Garten stand. Caro seufzte leise, fast ohne es zu merken. Sie spürte taufeuchtes Gras unter ihren nackten Fußsohlen und kleine Kiesel, dann wieder Erdboden und Baumwurzel. Sie nahm all dies äußerst intensiv wahr, und jetzt war sie wirklich im Einklang mit dem, was geschah. »Wo sind wir, Carniol?« fragte sie ihren Begleiter und Herrn, denn für den Moment war er genau das.
»Dies ist das Land Douleur Douce. Du wirst nun erfahren, was das bedeutet. Lehn dich mit dem Gesicht gegen den Stamm.«
Sie tat es, wiederum seufzend. Mit langen Seilen band er sie am Baum fest, so daß die raue Borke in ihre Haut schnitt und sie so gut wie bewegungsunfähig war, nachdem er sein Werk vollendet hatte.
»Du hast lange davon geträumt, nicht wahr?«
drang wieder die dunkelmagische Stimme ihres Entführers an ihr Ohr, und Caro nickte stumm. Gleichzeitig spürte sie erneut Röte in ihr Gesicht steigen. Carniol brach ein Tabu nach dem anderen, mit Worten wie mit Handlungen, das erschreckte und erregte sie über alle Maßen. Auf einmal, während sie die tiefe Lust auskostete, an einen Baum gefesselt zu sein, durchfuhr sie wie ein Blitz die Erinnerung an jenes andere Erlebnis damals, vor 7 Jahren, als sie 14 gewesen war. »Oh ja, ich war 14 und hatte häufiger seltsame Fantasien, für die ich mich schämte, von denen ich aber nicht lassen konnte. Ich fuhr in die Ferien zu Tante Marie und sie war streng. Weil ich frech und mutwillig eine ihrer Lieblingstassen zerbrach, nahm sie eine Haselgerte und legte mich übers Knie. Von meinen Eltern war ich nie gezüchtigt worden. Oh, wie schmerzhaft und demütigend es war, als sie mich mit der Gerte schlug, wieder und wieder und wie großartig. Diese Hitze, die mein geschundenes Hinterteil durchströmte, es machte mich an, damals schon, obwohl ich es nicht begriff. Zwar weinte ich, aber es muß in meinen Augen auch ein anderer Ausdruck gewesen sein, und deshalb wußte Tante Marie auch Bescheid, deshalb ihr wissender Blick auf meiner Hochzeit. Und als sie damals, nachdem sie mich bestraft hatte, freundlich fragte, »Na, wirst du dich nun besser betragen, Caroline?« und ich schluchzend antwortete, »Ja, Tante Marie«, dachte ich nur daran, dass ich mich gut fühlte, aufgewühlt, ja, aber auch herrlich entspannt und durchpulst von einer neuartigen Empfindung, die bislang nur theoretisch in meinen Träumen vorhanden gewesen war. Es. Jenes fremdartige, dunkle Verlangen. Und das hätte sie doch niemals Hakan anvertrauen können. Hakan, der so sanft und zärtlich und achtsam war, verachten würde er sie, sich abgestoßen fühlen, grenzenlos enttäuscht und verstört sein. Ja, Caro war sich dessen sicher. So hätte er reagiert, und deshalb hatte sie sich ihm stets verweigert und es nicht einmal mit einer Andeutung erwähnt, wenn einmal ihr Gespräch auf erotische Vorlieben gekommen war. Caro stöhnte auf, doch diesmal nicht vor Lust. Carniol trat an sie heran und packte sie hart am Oberarm. Er schien genau zu wissen, was in ihr vorging. Nun, schließlich war auch er kein normales menschliches Wesen. »Gib dich hin, entspanne dich«, raunte er und zeigte ihr, sie schnappte nach Luft, eine Haselgerte, berührte zart mit der Spitze ihr zuckendes, prallendes Gesäß. Carolins Stöhnen verwandelte sich, nahm einen anderen Klang an. Er hatte recht. Es war Zeit, sich zu dem, was sie war, zu bekennen. Darin bestand die Prüfung. Die ersten drei Schläge versetzte Carneol ihr mit großer Kraft, dosiert zwar, aber doch so, dass der Schmerz tief in sie eindrang, zumal er sie vorher nicht aufgewärmt hatte. Sie keuchte auf, ächzte, und endlich entfloh ihr ein kehliger Schrei. Wogen glitzernder Schmerzlust schlugen über ihr zusammen. Sie glaubte, das Meer rauschen zu hören, obwohl sie sich doch hier in einer anderen Sphäre, einer fremden Dimension befanden, erkannte dann, es war das Brausen ihres eigenen Blutes und ja, schön, wunderschön«, murmelte Carneol nach dem dritten Schlag. »Wenn sich deine Haut unter der Gerte öffnet, erst dann öffnest du auch dich für die Zärtlichkeiten eines Mannes, nicht wahr?« Es stimmte. Sie spürte nun seine Hand, die über ihren Po und dann ihren nackten Rücken bis hinauf zum Haarschopf strich, so daß die Berührung fast alle ihre Nerven zum Schwingen brachte. Caroline wand sich in den festgezogenen, schmerzhaft straffen und rauen Fesseln. Sie wußte nicht, wie viel sie noch aushalten würde. Unbarmherzig klatschte Carneols flache Hand auf ihr Gesäß, wieder und immer, immer wieder. Pures Feuer durchströmte ihre Lenden, aber auch das war erst der Anfang gewesen. Abermals nahm Carneol die Haselgerte zur Hand und ließ sie auf Karos zarter Haut herabzischen. Sie versuchte mitzuzählen, ohne dass es ihr gelang. Sie schrie Schmerz und wilde Lust hinaus, erbebte, ihr Schoß pochte wie verrückt und wurde feuchter mit jedem Hieb, der sie traf. Carneol beherrschte diese Kunst vollkommen, und immer wieder kam er zu ihr hin und strich sanft über ihre Schultern oder Hüften. Mehr Erlösung gab er ihr nicht. Und endlich rief Caroline einen Namen, nicht den jenes Fremden, der sie auspeitschte. Nein, es war ein anderer.
So beautiful. And so sexy. So beautiful. And so sexy.